Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir sprechen heute über ein Thema, das in unserer Gesellschaft noch immer tabuisiert wird, die kindliche Sexualität. Dabei wollen wir wissen, wie viel Neugier ist eigentlich normal? Wie sprechen wir über Körpergrenzen, Doktorspiele oder das, was sich da unten gut anfühlt? Und wie schaffen wir es, dass unsere Kinder ein gutes Gefühl für sich, ihren Körper und ihre Bedürfnisse entwickeln? Ganz ohne Angst, ohne Scham und mit viel Klarheit. Dazu haben wir Magdalena Zidi eingeladen. Sie ist Sexualpädagogin, klinische Sexologin und Autorin des wunderbaren Buchs »Was kribbelt da so schön?« Sie hat nicht nur jede Menge Fachwissen, sondern auch eine große Portion Verständnis für überforderte Eltern. Magdalena begleitet seit vielen Jahren Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen. Sie arbeitet in der Prävention, gibt Fortbildung für Fachkräfte und berät zu Themen wie sexualisierte Gewalt, Körperwahrnehmung oder sexuelle Bildung. Und sie weiß, es gibt keine blöden Fragen, aber oft zu wenig gute Antworten. Herzlich willkommen, liebe Magdalena.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig.
Magdalena, schön, dass du da bist. Viele Eltern sagen, sie wollen ganz offen mit ihrem Kind über Sexualität sprechen, aber sie wissen häufig nicht so richtig, wie sie es denn anstellen sollen. Warum ist es denn für uns so schwer, in diesem Bereich Worte zu finden? Und was hilft uns, damit anzufangen?
Das ist total schön, wenn man den Anspruch hat, das offener mit seinen Kindern zu besprechen. Und ich sage bewusst offener, weil da liegt nämlich schon der Kern des Problems. Die meisten von uns haben vermutlich nicht so eine offene Gesprächskultur mit ihren Eltern oder Bezugspersonen gehabt über das Thema Sexualität. Und Sprechen über Sexualität, sage ich ganz gern, lernt man nur beim Sprechen darüber. Und die Frage ist auch oft, wie wird drüber gesprochen, was wird gesprochen, welche Begriffe werden verwendet und auch was wird nicht besprochen. Das ist oft, finde ich, sogar noch ein bisschen spannender. Das heißt, da auch liebevoll mit sich selber zu sein und sich nicht super unter Druck zu setzen, weil Kinder spüren sowieso, ob uns das Thema gerade leicht fällt oder nicht. Und mein absoluter Lieblingstipp ist einfach ehrlich zu sein und zu sagen, boah, als ich Kind war, hatte ich damals auch ganz viele Fragen, aber meine Eltern waren da zum Beispiel dann immer verlegen und haben gesagt, dafür bist du noch zu klein und mit mir hat niemand drüber gesprochen, ich möchte es aber gern anders machen bei dir. Und dann ist eine super Möglichkeit, auch Bücher zu nehmen, um mal so zu gucken, wie formulieren die das denn und sich dann da an heranzutasten. Also es funktioniert auch für viele ganz gut.
Mhm. Ganz zentral in deinem Buch ist ja die Aufforderung, begleite auch dein eigenes inneres Kind an die Eltern. Warum ist es so wichtig, dass wir uns mit unserer eigenen Sexualbiografie beschäftigen, wenn wir unsere Kinder gut begleiten wollen? Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern sich durch dein Buch auch an ihre eigene Kindheit erinnern, also an Tabus, an Scham, vielleicht auch an Übergriffe. Was empfiehlst du Eltern, bei denen da plötzlich sehr viel hochkommt?
Also ich bin generell Fan davon, mit schwierigen Gefühlen, Themen nicht allein zu bleiben. Mhm. Es muss jetzt vielleicht nicht sofort eine Therapie sein, aber ich bin absoluter Fan davon, sich das professionell mit jemand Externem anzuschauen, aber auf jeden Fall mit einer Vertrauensperson zu sprechen, macht total Sinn. Und ganz grundsätzlich, warum ist es wichtig, die eigene Sexualität oder Sexualbiografie, sagen wir ganz gerne in der Fachwelt dazu anzugucken? Weil wir alle unser persönliches Normal haben. Mhm. So, was bedeutet das jetzt? Das, wie wir selber aufgeklärt worden sind oder welche Erfahrungen wir gesammelt haben, wie mit uns über Sexualität gesprochen worden ist, das ist unser persönliches Normal. Mhm. Und alleine, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, was ist Sex, würden vermutlich in einem Raum mit 100 Leuten 100 verschiedene Antworten auf mich einprasseln. Und keine davon ist jetzt besser oder schlechter, denn sie beruht auf unseren Erfahrungen, unserem Wissen, unserem Wertesystem. Und gerade wenn wir dann mit Kindern ins Gespräch kommen, ist es wichtig, dass uns dieses Wertesystem, diese Erfahrungen, vielleicht auch diese Abwehrhaltung gewissen Themen gegenüber oder Ängste, Sorgen bewusst sind, weil wir sie sonst unbewusst in unsere Antworten überstülpen über die Kinder. Und das kann blöd sein. Und deswegen sollte man sich mit dem auch einfach ein bisschen beschäftigen vorab.
Jetzt haben ja viele Eltern Angst, dass die Aufklärung womöglich zu früh kommt und die Kinder mit dem Thema vielleicht überfordert sind. Was sagt denn die Forschung dazu und was sagst du aus deiner Erfahrung?
Die Kinder spüren, wenn die Erwachsenen überfordert sind mit Themen, aber wir müssen mit Kindern immer mal wieder über schwierige Themen sprechen. Für viele ist halt Sexualität so ein schwieriges Thema, aber ich finde, es ist zum Beispiel auch schwierig, mit Kindern über Krieg zu sprechen, ja, über Gewalt, über Obdachlosigkeit. Also es gibt viele schwere Themen, die auch nicht unbedingt schön sind, aber die trotzdem wichtig sind zu besprechen. Und die Frage ist ja immer, wie? Und eben genau dieses Wie kann ich vielleicht komplizierte Dinge, schwere Dinge einfach verständlich für Kinder rüberbringen. Und das Erste ist eben auch diese Emotionsebene, weil das spüren Kinder sofort. Geht es mir selber gut mit dem Thema oder finde ich das Thema furchtbar schwer? Mhm. Welche Worte verwende ich? Und da finde ich halt eben Kinderbücher so brauchbar, weil da kriegt man mal so eine Idee, wie formulieren andere das und kann sich da dann so sein eigenes basteln, mit dem man sich selbst auch wohlfühlt, wo man sagt, ja, so oder so ähnlich könnte ich das meinem Kind auch erzählen. Und ganz toll sind natürlich auch Bilder, weil darüber kommt man halt auch einfach schön ins Gespräch zu einem Thema mit dem Kind. Mhm. Diese Angst vor Frühsexualisierung ist so die Idee, dass Kinder diese Themen nicht interessieren und nicht zu wissen brauchen. Wir bringen sie nur auf blöde Gedanken. Mhm. Und da spreche ich auch in meinem Buch im ersten Kapitel drüber, weil man Angst hat, dass sie dann erst quasi loslegen damit sofort. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Das heißt, wir wissen, dass Kinder, auch Jugendliche, die von Anfang an von ihren Bezugspersonen Informationen zum Thema Körper, Grenzen, Sexualität, aber natürlich auch Gewalt kriegen, viel später sexuell aktiv werden, mit viel weniger Risiken quasi das Ganze betreiben, sowohl wenn es um ungewollte Schwangerschaften geht, als auch natürlich sexuell übertragbare Infektionen und auch Risikokontakte mit Personen, die sie zum Beispiel nicht kennen oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist schon was die meisten Eltern ein Anliegen ist, dass sexuelle Erfahrungen, wenn sie dann stattfinden, in einem sicheren, wohlwollenden Rahmen sind, egal welche Wertehaltung ich da sonst noch habe. Aber ich glaube, niemand wünscht seinem Kind dahingegen schlechte Erfahrungen. Mhm. Und das wissen wir einfach, dass Wissen schützt. Vor allem auch, wenn Kinder lernen, Sexualität ist etwas, das Erwachsene miteinander machen oder von mir aus ältere Jugendliche miteinander, aber zum Beispiel nie Erwachsene mit Kindern. Mhm. Dann habe ich die Info, weil das ist ja auch eine Strategie von vielen Leuten, die Kinder sexuell missbrauchen wollen oder eben sexualisierte Gewalt ausüben bei Kindern, dass sie sagen, das machen alle so. Mhm. Und gerade wenn ein Kind das weiß, nee, das ist nicht so. Oder auch wenn es weiß, boah, ich kann mit meinen Eltern oder Bezugspersonen über Genitalien reden. Ich kann Fragen dazu stellen. Das ist nicht peinlich. Und es gibt quasi kein Geheimnis, das so groß ist, dass ich es nicht erzählen darf. Dann sind sie damit natürlich auch vielleicht nicht besser geschützt, aber sie melden sich viel schneller, wenn doch etwas passieren sollte.
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das auch meine nächste Frage wäre. Du sprichst in deinem Buch von der Verantwortung, die wir Erwachsenen haben, wenn es um Prävention geht. Und dass es eben nicht reicht, jetzt einmal mit dem Kind ein Nein-heißt-Nein-Buch zu lesen. Mhm. Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, aber was bedeutet denn aktive Präventionsarbeit im Alltag?
Das bedeutet, dass das Nein-heißt-Nein-Buch nur dann was bringt, wenn ich auch tatsächlich im Alltag ein Nein meines Kindes akzeptiere, wenn ich das lebe. Mhm. Und wie oft überschreiten wir Erwachsene Grenzen von Kindern? Mhm. Wie oft hören wir das Nein nicht? Wie oft dürfen Kinder tatsächlich mitentscheiden, mitbestimmen? Wie oft erleben sie, dass ihre Stimme gehört wird, etwas wert ist? Und da fängt Prävention an. Wie oft dürfen sie über ihren eigenen Körper auch bestimmen? Und ich finde, wir leben in so einer Wischgesellschaft. Das klingt jetzt wieder so lustig, aber Kinder kriegen oft schon bereits sehr viele Kompetenzen übertragen, aber sich selber den Hintern abwischen dürfen sie ganz lange nicht. Mhm. Und ich denke mir, gerade so, wenn es um den eigenen Körper, auch um das eigene Genital geht, könnte man da echt unterstützen, indem man sagt, hey, das ist deine Kompetenz. Ich helfe dir, solange du Hilfe brauchst, aber du kannst gut auf dich selbst und deinen eigenen Körper achten. Genauso Körperhygiene. Dass wenn da zum Beispiel ein Kind einen Penis hat mit Vorhaut, dass man sagt, die Vorhaut sollte leicht zurückgezogen werden können und auch da mit warmem Wasser waschen oder zwischen den Vulvalippen. Und dass man das nicht die ganze Zeit als Erwachsener beim Kind macht, sondern da schon auch vermittelt, hey, das ist nicht irgendein Körperteil, sondern ein besonderer und auf den hast du Anspruch. Den darf nicht jeder anfassen. Und das darfst du bestimmen, wie du das handhaben möchtest.
Mhm. Ja, wichtiger Aspekt.
Das meine ich mit gelebter Prävention, unter anderem.
Du sagst ja auch, dass sexuelle Bildung nicht nur Opferprävention ist, sondern eben auch TäterInnenprävention. Was meinst du denn damit und was können Eltern ganz konkret tun, um auch in diesem Sinne präventiv zu wirken?
Ich glaube, das ist so ein sehr unangenehmes Thema für viele Eltern, Absolut. Sich vorzustellen, dass das eigene Kind übergriffig werden könnte oder ist. Und wir wissen aber aus Studien, dass die meisten SexualstraftäterInnen aus sehr sexualfeindlichen Erziehungen, also oder Familien kommen, wo das Thema halt totgeschwiegen wurde, wo man nicht drüber reden durfte, wo das alles ganz verboten und schlimm und schlecht war. Und in diesem Sinne ist quasi Wissen zu vermitteln oder sexuelle Bildung zu betreiben, eine gewisse Offenheit für Fragen, für den Körper und Co. an den Tag zu legen, auch Prävention. Genau, weil man dann halt die Infos auch so kriegt, weil man lernt, okay, da gibt es Grenzen, da gibt es auch soziale Regeln, ja, die wir in unserer Gesellschaft haben. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es gibt soziale Regeln, an die habe ich mich zu halten. Und gerade wenn ich mich selber lerne, gut zu spüren, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen, erlebe, hey, andere respektieren meine Grenzen, dann wird es mir auch wesentlich leichter fallen, nicht selber übergriffig zu werden oder bei anderen die Grenzen zu überschreiten.
Total. Du betonst auch die Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Sexualität. Warum ist es denn so wichtig, dass Kinder Begriffe wie Vulva, Penis, Vagina kennen? Und was ist so problematisch an Verniedlichungen? Also ich erinnere mich an eine Stelle in deinem Buch, da erzählst du von einem Kind, das sagt, der Opa fährt den Bagger in die Garage. Mhm. Und diese Stelle hat mich total tief getroffen. Wie kann Sprache denn konkret helfen, Missbrauch zu verhindern oder auch vielleicht sichtbar zu machen?
Ich glaube, verhindern kann es das vermutlich nicht. Also die Utopie möchte ich gar nicht unterstützen, aber sichtbar machen. Und ich habe ja im Kinderschutzzentrum gearbeitet eine lange Zeit und hatte da so viele Fälle, wo Kinder einfach ganz lange schon versucht haben, ihren Bezugspersonen davon zu erzählen, aber sie hatten keine Worte, die Erwachsenen verstanden haben. Mhm. Und drum, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, das ist mein Piepmatz oder mein Lulu oder mein Spatzi oder so, solange sie den Begriff wie Penis, Hoden, Vulva, Vagina, Scheide auch kennen. Mhm. Weil dann wissen sie, okay, das, was ich Lulu nenne, das heißt bei den Erwachsenen von mir aus Scheide oder so. Mhm. Weil wir in so einer sprachbasierten Welt leben und wir wollen, dass Kinder sich ausdrücken können, damit sie uns eben auch erzählen können, wenn sie dort angefasst worden sind von jemandem und das nicht wollten. Aber natürlich auch wieder im Sinne von Selbstkompetenz stärken, wenn ihnen da was wehtut oder wenn was juckt oder so. Und ich, die krassesten Beispiele, die ich tatsächlich hatte für Verniedlichungen, waren Truthahn oder Gänseblümchen. Und wie soll jetzt jemand draufkommen, dass irgendein Kind zu seinem Penis Gänseblümchen oder Truthahn sagt? Also das ist halt so weit hergeholt. Und darum bin ich so eine Verfechterin davon. Bitte benutzt auch die anderen Begriffe. Und ich verstehe, dass einem das unangenehm sein kann, aber das kann man üben als Erwachsener. Mhm. Und es ist gar nicht so schlimm. Die Scham kommt ja von uns. Ja. Also für uns Erwachsene ist es schlimm, vor einem Kind Penis zu sagen. Für ein Kind ist das wie, wenn du Ohr sagst. Mhm. Oder Mund oder Lippen oder Sonstiges. Aber sie spüren deine Verlegenheit, ja, wenn es dir unangenehm ist.
Ist total so. Also ich bin auch aufgewachsen damit, dass man die Dinge nicht so benannte, wie sie hießen. Und für mich fühlt sich das nach wie vor total fremd an, wenn ich meinen Kindern gegenüber Penis sage. Ich merke aber, dass die es selbst viel selbstverständlicher verwenden als ich. Also das ist tatsächlich eine Generationsfrage. Und wir sind jetzt die Generation, die eben zum ersten Mal anfangen, da ja Normalität reinzubringen. Ne? Das Bewusstsein wächst. Und ich fand ganz spannend, in deinem Buch hast du ganz klar gesagt, dass wir von Geburt an alle sexuelle Wesen sind. Und das klingt für viele ja erstmal so ein bisschen verstörend, weil Sexualität oft nur mit Erwachsensexualität gleichgesetzt wird. Kannst du dann erklären, was kindliche Sexualität wirklich meint und auch was sie nicht meint? Und mich interessiert auch, wie sie sich entwickelt.
Das ist ein riesengroßer, so wichtiger Punkt, weil die meisten Menschen verstehen unter Sexualität Geschlechtsverkehr, meistens auch noch heterosexuellen Geschlechtsverkehr, also Penis in Vagina, fertig. Mhm. Aber sexuelle Entwicklung findet nie losgelöst vom Rest der Entwicklung statt. Und das ist eben die Idee, die man früher hatte, auch wissenschaftlich war, dass quasi mit Einsetzen der Pubertät irgendein Knopf sich anstellt, dann werden wir quasi sexuelle Wesen, aber bitte auch nicht zu lange, weil wenn wir dann alt werden, dann auch wieder nicht. Und über Sex im Alter will auch niemand reden. Mhm. wäre aber total wichtig, fände ich richtig gut. Und diese Vorstellung ist halt einfach falsch. Das heißt, da war auch die Idee dran verknüpft, dass man im Teambereich erst dann später was spüren könnte, rein vom neuronalen Nervensystem. Und das ist ja aber mit Geburt schon ausgeprägt. Das heißt, ich kann überall an meinem Körper, es sei denn, ich habe irgendeine Erkrankung oder so oder eine neurologische Schädigung, kann ich wahrnehmen, spüren und natürlich auch am Genital. Also alle, die kleine Kinder schon mal beim Wickeln beobachtet haben, werden gesehen haben, dass die Hand, sobald sie gezielt wohin geführt werden kann, öfter doch mal auch im Windelbereich landet. Mhm. Einfach oder da gekratzt wird oder so. Einfach weil die merken, das fühlt sich gut an und deswegen wandert die Hand immer wieder hin. Ja? Nicht, weil sie was Sexuelles oder Verpöntes oder Sonstiges tun. Und mir geht es einfach, glaube ich, ganz viel darum oder generell auch den Leuten, die sexuelle Bildung in dem Feld betreiben, dass Sexualität eben nicht nur als dieses Erwachsenensex angesehen wird. Sexualität hat was mit Körperentwicklung zu tun, also mit aber auch mit der emotionalen Entwicklung, also körperliche Entwicklung, emotionale Entwicklung, dann diese sozialen Regeln, also was ist sozial akzeptabel, was nicht und dann natürlich auch noch diese kognitive Entwicklung, wenn wir Fragen beantworten und Faktenwissen vermitteln, aber quasi für die sexuelle Entwicklung macht es total Sinn. Und da werden viele jetzt sagen, aber das mache ich ja sowieso im Alltag. Und da hat man überhaupt nicht am Schirm, dass das auch unter anderem die sexuelle Entwicklung fördert. Zum Beispiel Körperwahrnehmungsübungen. Sich selber spüren, dass das Kind worauf klettern darf, dass es rutschen darf, hochschaukeln darf, Trampolin springen. Das alles fördert natürlich, wie wir uns spüren. Und das ist später als Erwachsene natürlich auch brauchbar, unter anderem in der Sexualität. Das Gleiche mit den Emotionen, dass ich spüre, was fühlt sich gut an, was nicht. Wie kommuniziere ich das bei meinem Gegenüber? Auch wenn ich merke, da fühlt sich was vielleicht nicht mehr so toll an. Und da haben viele Erwachsene, das kann ich aus der Sexualtherapie auch bestätigen, immer noch ein Thema bei ihren PartnerInnen dann zu kommunizieren, hey, irgendwie fühle ich es gerade nicht mehr so, wenn sich da auf einmal was verändert. Ja? Und ich glaube schon, dass das Thema Konsens da auch wichtig ist. Wir versuchen das immer zu erklären über den Kopf, aber eigentlich müssen wir es zuerst spüren, bevor wir es dann in die Sprache umsetzen. Und da können wir Erwachsene auch noch ganz, ganz viel lernen. Und der Unterschied, also vielleicht gleich nochmal so ein Rahmen, kindliche Sexualität, würde ich sagen, ist von 0 bis 10 Jahren ungefähr. Wir wissen, Entwicklung ist recht individuell, aber ungefähr in dem Alter sprechen wir von der kindlichen Sexualität und die zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie im Hier- und Jetzt-Prinzip ist und im Gleichwertigkeitsprinzip. Was bedeutet das? Für ein Kind ist es, wenn es ein Bedürfnis hat, je jünger es ist, umso schneller muss es sofort erfüllt werden. Je älter wir werden, umso eher können wir Bedürfnisse auch mal aufschieben. Wenn also jetzt ein Kind zum Beispiel jetzt gerade Lust hat, sich am Genital zu kratzen, denkt es nicht drüber nach, ist das hier jetzt gerade der richtige Ort dafür oder sonstiges, sondern da wandert die Hand einfach in die Windel, blöd gesagt. Ja? Wir Erwachsene wissen, okay, ich habe vielleicht Lust, mich am Genital zu berühren, aber ich sitze gerade in der Arbeit am Schreibtisch, kein guter Ort. Wir können das verschieben, Kinder nicht. So. Und das Gleichwertigkeitsprinzip, das ist fast, finde ich, noch wichtiger. Und das bedeutet einfach, für Kinder hat Sexualität keinen Sonderstatus, für uns Erwachsene schon. Mit all unseren Erfahrungen und Ideen, die wir zum Thema Sexualität haben. Für ein Kind ist sich am Genital berühren genauso super wie Schaukeln, im Sandkasten spielen, in den Badewannenschaum reinhüpfen dürfen, sich in eine Kuscheldecke einwurschteln, laut schreiend durch den Garten laufen, barfuß durch die Wiese. Also das ist alles auf einer Ebene oder die Schüssel mit dem Finger ausschlecken dürfen. Für uns Erwachsene ist das so ein Sonderding. Für Kinder ist das einfach nur ein Tool oder ein Ding, das sich auch gut anfühlt, neben ganz vielen anderen Sachen, die auch sich unter Anführungszeichen lustvoll oder genussvoll anspüren. Und ich glaube, dieses Wissen entschärft dann auch ganz viele Situationen, die wir Erwachsene ganz schnell als Sex bewerten würden. Für Kinder aber einfach nur sich lustvoll erkunden, neugierig sein, spielen, in der Entwicklung einfach, ja, wachsen.
Das fand ich ganz spannend, aber was ist denn aus deiner Sicht die richtige Reaktion von Erwachsenen, wenn sich das Kind zum Beispiel in der Öffentlichkeit an den Genitalien berührt oder im Kindergarten oder auf dem Spielplatz oder so? Also es ist ja gesellschaftlich nicht angemessen.
Genau. Also es ist total wichtig und deswegen brauchen wir zuerst dieses Hintergrundwissen über was ist normal in der sexuellen Entwicklung oder was ist erwartbar, damit ich dann auch weiß, okay, ab welchem Alter hat ein Kind ein gewisses Regelverständnis. Und gerade soziale Regeln haben Kinder bis zum Schuleintritt normalerweise verstanden. Es sei denn, sie haben in irgendeiner Art und Weise eine kognitive Beeinträchtigung, dass das nicht möglich ist. Das heißt, ich würde dann zum Beispiel sagen, boah, das fühlt sich bestimmt ganz schön an für dich oder das ist auch okay, wenn du das machst oder sonstiges, aber weißt eh, nicht mitten am Spielplatz, wenn alle anderen zuschauen, Endpunkt. Oder nicht jetzt beim Mittagessen, wenn Oma und Opa zu Besuch sind. Also wo, es braucht quasi einen Rahmen, wo Erwachsene quasi sagen, wo ist es in Ordnung und wo nicht. Das ist eine soziale Regel. Eine soziale Regel ist zum Beispiel auch, dass wir nicht nackt einkaufen gehen. Aber ich bin mir sicher, niemand hat jemals von seinen Eltern den Satz gehört, wir können nicht nackig einkaufen gehen. Ja? Sondern das wird dann so unbewusst halt transportiert und wir erwarten dann, und das finde ich so spannend, wir erwarten, dass Kinder diese unausgesprochenen sozialen Regeln immer beachten, obwohl wir sie nie angesprochen haben. Mhm. Und deswegen bin ich so Fan davon, diese Sachen auch einfach wirklich anzusprechen. Wo ist was okay? Und es braucht auch Regeln für Körpererkundungsspiele oder sogenannte Doktorspiele. Weil woher sollen Kinder wissen, dass sie da nichts einführen dürfen oder dass sie nichts aufnehmen sollen oder auch keine Gegenstände oder so, dass man sich da verletzen kann. Das ist wichtig. Oder auch Hände waschen und solche Sachen. Wir erklären Kindern doch so viele Dinge jeden Tag. Und wenn es ums Thema Sexualität geht, erklären wir auf einmal gar nichts mehr, weil wir halt keine Sprache dafür haben. Und genau das wäre aber so wichtig, einfach auch um einen sicheren, geschützten Rahmen für alle Beteiligten zu halten.
Ja, ich glaube, das ist für viele schwierig. Gibt es denn da auch so ganz typische Fehler oder Reaktionen, mit denen wir möglicherweise unserem Kind auch schaden, obwohl wir es eigentlich richtig machen wollen?
Ich glaube, der Klassiker, der ganz schnell passiert, ist so, was machst denn du da? Pfui, nimm die Hand da raus, das ist eklig oder jetzt gehst du Hände waschen oder so. Und die Kinder denken sich ja dann nicht meistens, meine Mama ist einfach doof, weil es fühlt sich voll super und voll kribbelig an und die hat halt einfach nicht recht, sondern das Kind merkt, es fühlt sich was total fein und stimmig und schön an für mich und das darf sich aber offensichtlich nicht gut stimmig und schön anfühlen. Ich werde dafür bestraft, beschämt. Mir stimmt offensichtlich was nicht und das ist eine Scham, die oft wirklich, wirklich tief verankert ist. Wo man dann oft dann als Erwachsener echt immer noch zu tun hat mit, kann ich das Licht überhaupt anhaben beim Sex, weil schwierig und solche Sachen. Also das sind keine Kleinigkeiten, sondern Sachen, die wirklich lange nachwirken können. Nicht müssen, ja, es kommt eben wieder aufs Individuum an, aber können.
Okay, und du hattest gerade schon Doktorspiele angesprochen. Was ist denn, also wie viel Doktorspiel ist normal und ab wann sollten bei uns Eltern die Alarmglocken läuten?
Also grundsätzlich, dass Kinder interessiert sind am eigenen Körper und auch am Körper anderer, ist komplett normal in den ersten 8 Lebensjahren, würde ich sagen. Mhm. Besonders intensiv ist es oft so im Kita-Alter, also so zwischen 3 und 6. Da sind sie dann am allerneugierigsten, aber auch oft schon ein bisschen früher. Und wichtig ist, gerade wenn das jüngere Kinder sind, so von 0 bis 2 Jahren, dann würden die auch oft vielleicht in Duschsituationen, wenn man die Eltern sieht, gern sagen, was hast denn du da und hinfassen. Und da kann es wirklich auch schnell zu übergriffigen Situationen kommen. Und da ist es auch wichtig, dass die Eltern da schon irgendwie so Stellung beziehen und sagen, hey, ich verstehe, dass dich das interessiert. Wir können gerne ein Buch dazu anschauen, aber das ist mein Genital und ich möchte nicht, dass du mich dort berührst, weil Erwachsene und Kinder sich da nicht gegenseitig berühren. Ich berühre dich dann nur zum Beispiel, wenn ich deine Windel wechsle oder so. Also das da schon zu erklären, weil man da ja auch schon wieder präventiv arbeitet. Mhm. Und diese Klarheit einfach zu haben, das ist total wichtig. Und dann zwischen 3 und 6 kann man sagen, bezieht sich das, da sind sie neugierig, egal welches Geschlecht und da müssen es auch nicht unbedingt die besten Freunde oder Freundinnen sein. Da finden sie es einfach ultra spannend, welche Körperöffnungen gibt es so, wie riecht was, wie schmeckt was, da nehmen sie auch alles in den Mund, schnuppern an allem, kommen dann auch so Situationen, dass am Popoloch von jemand anderem gerochen wird oder so. Oder ich weiß eine Geschichte, wo dann ein Mädchen am Boden lag und die Vulvalippen gespreizt hat und ein anderes Mädchen hat unten reingeguckt, weil sie dachte, wenn das andere Mädchen den Mund dann auch noch aufmacht, könnte man von unten durchsehen durch den ganzen Körper. Also da geht es jetzt nicht per se um was, wir machen da jetzt was Sexuelles, sondern die sind einfach neugierig und erforschen. Aber es braucht natürlich auch da Regeln. Zum Beispiel, dass jedes Kind selber entscheiden kann, ob es da mitspielen mag oder nicht, dass man jederzeit aufhören kann, dass man jederzeit Hilfe holen kann, dass Erwachsene und ältere Jugendliche oder ältere Kinder nichts verloren haben bei solchen Spielen, finde ich auch ganz wichtig. Dass keine Gegenstände in diverse Körperöffnungen eingeführt werden. Ja, weder ins Nasenloch, noch ins Ohrloch, noch ins Poloch, noch in die Vagina und so. Man kann das auch wirklich spezifizieren. Mhm. Und ich glaube, je klarer diese Rahmenbedingungen und Regeln sind, umso einfacher wird's. Und dann so mit Schuleintritt spielt man das maximal noch mit seinem besten Freund oder der besten Freundin und alles schon sehr versteckt, weil man eben die soziale Regel verstanden hat und bemerkt hat, die Erwachsenen reagieren da sehr ungehalten drauf oder sind dann nervös oder gestresst oder so. Mhm. Also das ist so, würde ich sagen, was man erwarten kann. Aber im Buch spreche ich ja da auch über viele verschiedene Beispiele. Mhm. Und es kommt durchaus natürlich auch unter Geschwisterkindern vor. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur unter Freunden, Freundinnen stattfindet, sondern ganz, ganz viele, auch in der Beratung, die dann, also Eltern, die dann zu mir kommen, sagen, dass das halt auch unter Geschwistern vorkommt. Und wie können sie das gut begleiten, einfach um den Schutz für alle zu wahren. Mhm.
Ja, wichtiges Thema. Ich würde gerne abschließend am Ende der heutigen Folge noch wissen, wenn du Eltern ja eine Sache mitgeben dürftest, die sie ab sofort im Alltag umsetzen können in Bezug auf unser heutiges Thema, was wäre das?
Ich glaube wirklich bei sich selber anfangen, die eigene Sexualbiografie sich anzugucken und dann anzufangen, Körperteile zu benennen, sich Körperbücher anzuschauen und viel Bewegung, viel mit den Kindern rausgehen auf den Spielplatz, wenn man das nicht sowieso schon macht, Igelbälle zu Hause haben, verschiedene Sensorik-Sachen. Ich glaube, das wäre so mein To-Go-Tipp, weil das kann nie schaden.
Ja, absolut. Okay. Ganz, ganz lieben Dank, Magdalena, für dieses wichtige und offene Gespräch.
Danke euch für die Einladung. Ich hoffe, dass sich die Leute viel mitnehmen können.
Ja, das hoffen wir auch. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr so ein bisschen Mut mitgenommen habt für ehrliche Gespräche, für neugierige Fragen und auch entspannte Antworten. Denn sexuelle Bildung beginnt eben nicht erst in der Schule, sondern zu Hause und zwar mit dir. Magdalenas Buch Was kribbelt, das ist schön, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und im Blog. Und wenn ihr ein Exemplar des Buchs gewinnen wollt, dann schaut gerne mal bei Insta vorbei, denn dort stellen wir es gerade vor und ihr könnt an einer Verlosung teilnehmen. Und wenn du vielleicht Lust auf weitere Folgen mit uns hast, dann gibt es ab nächsten Dienstag hier wieder eine ganz frische. Und bis dahin schau auch gerne mal ins Archiv. Vielleicht kennst du ja die eine oder andere der mittlerweile mehr als 200 Folgen noch nicht. Wenn du das heutige Thema zum Beispiel noch vertiefen möchtest, dann ist vielleicht die Folge 101 was für dich. Denn darin haben wir mit Ravna Marien Sievers darüber gesprochen, wie eine geschlechtsoffene Erziehung gelingt. Auch diese Folge verlinken wir natürlich auch wieder in den Shownotes. Wir wünschen euch nun erstmal eine wunderbare Zeit. Genießt das Leben und bleibt uns gewogen. Bis hoffentlich nächste Woche. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.